Schröder trifft. Präsentiert von Hubble, Polig und Partner.
Herzlich willkommen im Hause Hubble, Polig und Partner zur Podcast-Reihe Schröder trifft bei HPP. Mein Name ist Stefan Schröder. Manche werden mich noch kennen. Ich war viele Jahre Chefredakteur des Wiesbadener Kurier, bin jetzt noch Vorsitzender des Presseclubs Wiesbaden und in vielfältiger Weise noch journalistisch tätig. Meine Gäste sind heute Oliver Vogt, Geschäftsführer von Hubble, Polig und Partner, und Stefan Blöcher. Wer das ist, hören Sie mal rein, das wird spannend. Aber meine erste Frage geht an Oliver Vogt. Was war eigentlich damals Ihr Grund, Ihr Antrieb, eine Podcast-Reihe ins Leben zu rufen, hier im Hause an der Sonnenberger Straße?
Ja, schönen guten Tag. Wir sind seit nunmehr 27 Jahren fest verwurzelt mit Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. In dieser Zeit haben wir sehr inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt, die in ihrer jeweiligen Disziplin sehr viel zu sagen haben. Gleich ob im Geschäftsleben, in der Politik, in Forschung oder im Sport. Diese Geschichten sind einfach faszinierend.
Hat das vielleicht auch mit Ihrem Unternehmensleitbild zu tun?
Ja, natürlich. Man sucht ja immer Gemeinsamkeiten und unser HPP-Unternehmensleitbild ist, Verantwortung geht vor. Und unser heutiger und unsere zukünftigen Gesprächspartner haben alle weitreichend Verantwortung übernommen für ihren Erfolg, aber auch für ihr Lebenswerk. Wir setzen uns das Ziel, eine Plattform für Meinungsbildner zu schaffen und möchten Ihnen auf unserer Unternehmenshomepage in loser Folge solche Menschen vorstellen.
Unser heutiger Gast, in Wiesbaden geboren, 1960, der Vater Journalist, die Mutter eine engagierte Sportlerin. Er war in seinem ersten Leben der weiße Pakistani. Seine Dribblings machten ihn zum besten deutschen Hockeyspieler. Im zweiten Leben hat er als Manager eines Clubs auf Mallorca mit Legenden wie Franz Beckenbauer, Boris Becker oder Wladimir Klitschko die Leidenschaft für den Golfsport geteilt. Das dritte Leben ist zu großen Teilen dem Fußball gewidmet. Seit 2016 ist unser Gast Geschäftsführer der Brita Arena. Herzlich willkommen, Stefan Blöcher.
Vielen, vielen Dank.
Stefan, wenn man das so hört, dazu kommen noch weitere Sportarten, Skilaufen, Schwimmen, Joggen. Da drängt sich mir die Frage auf, wann kommst du mal richtig zur Ruhe? Wann bist du mal bei dir?
Also ich bin bei mir, wenn ich Sport mache, wenn ich auf dem Rennrad oder auf dem Mountainbike sitze oder wenn ich Ski fahre.
Radrennen hatte ich ja also noch vergessen.
Ja, das sind so die drei Sachen, da komme ich zu mir, da kann ich entspannen, da kann ich meinen Kopf freikriegen. Also Sport hilft mir auch zum Entspannen.
Also so auf der Couch mit Chips und so, Fußball gucken?
Couch schon, Chips nein. Also ich genieße, das sind auch meine Detox-Tage, das ist Sonntag, Montag, Dienstag, da bin ich zu Hause, koche mir eine Kleinigkeit, genieße das, trinke einen Tee und liege auf dem Sofa, lese oder schaue Fernsehen.
Was ist für dich so faszinierend am Sport?
Also am Leistungssport oder generell, schwierig ist, tagtäglich, wie auch ein erfolgreicher Manager zu sein, tagtäglich sich der Aufgabe zu stellen. Also morgens als Leistungssportler hast du einen Tag von morgens um 6, 7 bis abends um 10. Das heißt, du musst jeden Tag aufstehen, jeden Tag Disziplin haben, jeden Tag dein Training absolvieren, innerhalb einer Mannschaft deine mannschaftlichen Formate erfüllen und so weiter und so weiter. Das heißt, der tägliche Druck, absolute perfekte Leistung zu bringen und die dann bei tollen Turnieren abrufen zu können.
Willst du immer gewinnen oder ist es dir inzwischen wichtiger, bei Bewegung in frischer Luft unterwegs zu sein?
Also mein ganzes Leben ist, ich will gewinnen. Ob ich nur im Privat Golf spiele oder mit meinen Kumpels Skifahren gehe oder Golf spiele, ich will immer im Gewinnen. Deswegen wirst du oder warst auch ein sehr, sehr erfolgreicher Spitzensportler, weil das Gewinnergehen ist neben Talent und Einstellung, also Gewinnergehen, ohne das geht es nicht. Und heute ist es eben, auch wenn ich mit Günter Gollner die Platte hochfahre, ist das mit dem Fahrrad, ist das eine Challenge, wer als Erster oben ankommt. Wir fahren so los, ich komme heute gemütlich. Aha. Oder wenn wir in Kitzbühel-Hahnenkamm hochfahren, heute ist egal, aber dann die letzten 2 Kilometer Vollgas, wer als Erstes oben ist. Das geht nie aus einem raus, leider.
Und das ist die Antwort auf die Frage, warum sagen manche Sportler, die anderen haben es wohl heute mehr gewollt als wir.
Ja, und das ist ja die Schwierigkeit. Also das heißt, du bereitest dich normalerweise als Sportler Das sind die Highlights im Hockey. In meiner Sportart ist das Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und Olympischen Spiele. Olympischen Spiele das Highlight. So, und du bereitest dich ja nicht 2 Wochen vor, sondern die Vorbereitung geht meistens über ein Jahr auf dieses Turnier. Und du wirst immer in diese Situation herangeführt mit Psychologen und so weiter und so fort, um eben auf dem Top-Turnier deine Top-Leistung anzurufen. Aber das dann auch auf das Feld zu bringen, das kann so viele Nebengeräusche haben. Das sind Kleinigkeiten, falsche Ansprache des Trainers innerhalb der Mannschaft, stimmt es nicht, Neid, Missgunst. Innerhalb eines Turnieres absolut 100% oder 1000%ig fokussiert zu sein auf den gemeinsamen Erfolg, das ist diese Challenge im Mannschaftssport, aber generell im Sport. Wenn ihr heute die Top-Tennisspieler seht, Federer, Nadal, Djokovic, was die im absoluten Grenzbereich, mentalen Grenzbereich jedes Mal bringen, das ist ein gewachsener Prozess über Jahre. Der Zwerg braucht noch ein bisschen und deswegen, du wächst so rein und wenn du Glück hast, kannst du diese Karriere 10, 15, 20 Jahre machen und desto gelassener wirst du mit dem Erfolgsdruck.
Stefan, das, was du gerade erzählst, würdest du sagen, das kann man sehr stark konzentrieren auf den Sport? Oder, ich frage deshalb, ich habe öfters Bewerber, die sehr sportlich sind und meine Denkweise ist, dass die eben, die sehr sportlich sind und diszipliniert, das eben dann auch im Berufsleben sind. Siehst du da bei dir oder bei anderen eine Parallele oder würdest du sagen, das sind zwei verschiedene Paar Welten?
Nein, das ist eine Welt. Das ist, wenn du das Gen hast, erfolgreich zu sein. Wenn du wirst ja nicht ohne Grund Chefredakteur in Wiesbadener Kurier oder ihr habt nicht ohne Grund hier eine der erfolgreichsten Vermögensberatungen aufgebaut, sondern das ist ein Gen in dir. Du willst Erfolg haben, du willst Kunden zufriedenstellen. Ich will Lionel Richie. Als ich in Wiesbaden angefangen habe, hatte ich den Traum, Lionel Richie nach Wiesbaden zu holen. Und weil der 84 bei der Abschlussfeier in Los Angeles, Olympische Spiele, hat Lionel Richie All Night Long im Olympiastadion gesungen. Und da saß ich als 24-jähriger junger Athlet und seitdem bin ich Fan von Lionel Richie. Und wir hatten schon zweimal Lionel Richie bei uns, dann war aber Corona, dann war er einmal, wollte er nicht reisen, wegen noch Nachwehen von Corona und dann war er schließlich da. Und das Besondere war auch, wir haben uns 84 kennengelernt, das ist über 30 Jahre her. Und dann hat er nach dem Konzert gesagt, where is the German crazy hockey guy? Und dann bin ich runter und er hatte Geburtstag und dann haben wir so über 84 über das Leben gesprochen. Und das waren 5 unglaublich intensive Momente und Lionel Richie bei mir in der Geburtsstadt und dass ich das nochmal erleben konnte, was ein Antrieb, den ich immer vor Augen hatte und den ich nie verloren hatte, genauso wie im Sport.
Weil du den Zusammenhang zwischen Aufwand, Leistung und Ertrag verstanden hast.
Das ist, würde ich sagen, die Grundfibel des Erfolges.
Aber in deiner Vita stehen auch viele Vizetitel. Du bist oft Zweiter geworden. Ich meine, Silber ist auch ein schönes Metall, aber hast du aus diesen Niederlagen lernen können?
Ja, also meine 2 Hauptniederlagen waren 3. Weltmeisterschaftsfinale 1900, 82, haben wir gegen die stärkste pakistanische Mannschaft verloren. Bei gefühlt 60 Grad in Bombay vor 60.000 Zuschauern. Das war die beste pakistanische Mannschaft, die es gab. Und dieselbe pakistanische Mannschaft hat 84 uns im olympischen Finale geschlagen. Und da habe ich in 2 Situationen, wo ich gedribbelt bin, allein auf den Torwart gelaufen bin und habe in den letzten Moment den Fokus verloren.
Also das ist für dich immer noch ein Trauma, wenn ich das so rausführe, oder?
Nicht ein Trauma, aber das gibt es eine Szene davon. Erstaunlich, 84 ist ja ewig her. Aber da habe ich im letzten Moment war ich nicht mehr fokussiert auf Ball, Gegner, auf die Situation, sondern ich hatte im Kopf, meine Mutter, meine damalige Freundin saßen im Stadion und dann habe ich sogar an die gedacht, wenn ich jetzt das Ding reinschieße, Sekunden den Fokus verloren, dann holt Deutschland Gold, dann sind wir Olympiasieger.
Du saßt dich schon auf dem Treppchen ganz oben.
Ganz oben. Und bin dann natürlich, wenn das Spiel in der Verlängerung verloren gegangen ist, diese Vorwürfe mache ich mir heute noch. Und weil ich den Fokus verloren habe und dann 88.
Da konntest du nichts dafür.
Da konnte ich nichts dafür, aber
das müssen wir schildern, weil das ist eine dramatische Situation gewesen im Halbfinale. Die Niederländer im Kreis bekommst du einen Ball und der hat es in sich, der Hockeyball, an die Schläfe. Also einige schreiben mit 200 Stundenkilometer, das hat keiner gemessen. Aber andere bleiben bei so etwas liegen und stehen nicht wieder auf. Du hast eine schwere Gehirnerschütterung gehabt und hast aber das Endspiel versäumt.
Ne? Ja, wir haben gegen Großbritannien gespielt. Großbritannien, die lagen mir damals. Es gibt ja Mannschaften oder Gegner, die liegen dir. Mein 250. Länderspiel war in Ludwigsburg. Gegen Großbritannien haben wir 3-0 gewonnen, habe ich 3 Tore geschossen in der Gruppe der Olympischen Spiele haben wir 2-1 gegen Großbritannien gewonnen und da habe ich auch ein Tor geschossen und dann kommt das Halbfinale gegen Holland, ich schieße das 1-0 oder das 1-1 und kriege 5 Minuten später vom besten Strafschützen damals von Jan Floris Bovelander den Ball gegen die Schläfe. 2-3 Zentimeter weiter vorne sitze ich vielleicht nicht hier, sitze ich vielleicht im Rollstuhl.
Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Da gab es noch keinen Kopfschuss für die Verteidiger, die auf der Linie standen oder für die Rausläufer. Danach wurden die Regeln geändert und ich bin sofort umgefallen, lag minutenlang bewusstlos im Olympischen Stadion. Ein Hubschrauber ist gelandet und bin dann ins Krankenhaus gefahren und konnte im Endspiel nicht spielen, wegen extremer gefährlicher Gehirnerschütterung. Und ein Jahr vorher, 87, bin ich zum weltbesten Spieler gewählt worden. Also dieses weltbester Spieler und dann, batsch, kriegst du den...
Weichst du mir aus? Ich habe dich gefragt, was dir Niederlagen gebracht haben und du hast mir die Niederlagen geschildert. Also sie machen noch was mit dir. Aber hast du dich irgendwann, habt ihr in der Mannschaft dich selber hingesetzt, was müssen wir besser machen? War das so eine Frage oder warum waren die anderen besser als wir?
Ich habe mir das erste Mal die Frage gestellt, ein ganz harter Moment, als die deutsche Mannschaft dann 92 Olympiasieger wurde. Und ich habe 4 Wochen vorher, ich war im Kader drin, habe aber 4 Wochen oder 5 Wochen
Barcelona.
Vorher, habe ich aufgehört. Bin von mir aus zum Trainer gesagt, Paul Lissek war damals der Trainer, gesagt, Paul, es macht keinen Sinn mehr. Und es glaube ich, es war eine richtige Entscheidung, weil das Spiel komplett auf mich fokussiert war. Und die Gegner waren auf mich eingestellt, fokussiert. Und dann hat die Mannschaft ohne den Weltstar das Maximale aus sich rausgeholt und sind, glaube ich, deswegen auch Olympiasieger geworden.
Das war dann ein Teamsieg.
Teamsieg, genau. Mhm. Und das haben mir die Spieler auch bestätigt. Sagen, ja. Die kamen, Volker Fried, Carsten Fischer, wir sind ja bis heute Freunde geblieben.
Vielleicht deswegen.
Sagen, vielleicht auch deswegen. Aber aus diesen extremen Niederlagen aufzustehen, das ist schon brutal.
Ja.
Und du hast bestimmt früher anders umgehen müssen mit Niederlagen. Heute weiß ich von einigen Fußballclubs, da gibt es einen Stab von Menschen, die sich dann um den jenigen, der die Niederlage erlebt hat, auch kümmern. Damals musstest du das wohl alleine machen. Also ich denke mal, da wird es einen großen Unterschied geben zu heutiger Niederlagebewältigung.
Ja, Leistungssport hat sich in allen Bereichen extrem entwickelt. Psychologie, Ernährung, Menschenführung. Ich finde es teilweise übertrieben, weil der Athlet alleine muss ja die Entscheidungen treffen. Und vielleicht ist das auch ein Problem, wenn du siehst, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft jetzt von Deutschland keine einzige Medaille oder wo Deutschland im Moment ist oder die Entscheidung, Bundesjugendspiele oder Wettkämpfe abzuschaffen im Fußball, das finde ich absolut falsch. Ich glaube, du musst von klein auf lernen, mit Niederlagen umzugehen. Du musst von klein auf lernen, das maximale Spiele gewinnen zu wollen. Wie willst du ein Spiel gewinnen, wenn du es nicht als kleiner Junge von 6, 8 Jahren, wie willst du das dann mit 30 machen?
Herr Vogt hat es gerade schon gesagt, Niederlagen, Komplikationen. Wie hilft einem die Bewältigung solcher Krisen auch im späteren beruflichen Leben? Ich meine, wir haben verfolgt, wie du im letzten Jahr einen harten Kampf hast führen müssen, um diese Arena überhaupt zur Musikarena wieder zu entwickeln. Da gab es viele Widerstände. Half dir dann so ein Denken an dieses Sportlerleben, wie du da Konflikte gelöst hast?
Das hat mir zweimal geholfen. Einmal extrem auf Mallorca, wo wir eine Golfanlage auf Mallorca als deutsche Firma, einen Golfclub, Golf der Antratsch, gegründet haben. Das war eine unglaubliche Challenge. Das hätte, glaube ich, kein anderer durchgestanden, wenn er nicht Leistungssportler gewesen wäre. Und dasselbe war auch hier mit Behörden, mit einer Beharrlichkeit, mit einer Freundlichkeit versuchen, die Behörden, Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt mit als Team auf die Reise zu nehmen. Und da hat vielleicht sogar mein Name geholfen, meine Kontakte geholfen. Aber ich habe das immer als Teamwork gesehen. Wir müssen natürlich am Ende die Zeche zahlen. Aber ohne Sicherheit und ohne die Behörden ging es nicht. Und zum Schluss waren wir eine Einheit.
Mhm. Du hast gerade den Golfclub auf Mallorca erwähnt. Ich glaube, Das war schon eine Plattform, wo du sehr, sehr viele prominente Menschen kennengelernt hast. Also nicht nur Sportler wie Beckenbauer, Becker, Klitschko, sondern auch Westerwelle beispielsweise, Politiker, die damals schon den Mut hatten, sich zum Golfsport zu bekennen. Heute ist das ja praktisch ein Nationalsport. Gibt es jemanden, der dir spontan einfällt, von dem du am meisten gelernt hast, nicht im Golf, sondern im Verhalten, im Umgang mit Menschen?
Ja, gibt es einige. In der Vergangenheit, damals mit Mallorca, das war der Air Berlin-Chef Achim Honold, der das Mallorca-Drehkreuz erfunden hat. Wir haben natürlich auch Air Berlin-Turniere gemacht und Achim hat dann auch entsprechende Menschen mitgebracht, ob das Niki Lauda war oder die ganzen, die kamen eben alle zu uns in das Fünf-Sterne-Hotel und zum Golfplatz. Das war so einer der prägendsten, wie der dieses Unternehmen Air Berlin aus dem Nichts aufgebaut hat und praktisch an der Lufthansa gekratzt hat.
Aus den Ruinen von LTU praktisch.
Genau, LTU, LTU war er Marketingchef und hat Jura studiert und hat in der Kneipe gearbeitet, ist auch ein Menschenfänger.
War Kellner, nicht? Hat also Kellner. Dienstleister genau. gelernt.
Und hat das Ding aufgebaut, sensationell. Bin auch Taufpater seiner Tochter. Wir sind bis heute befreundet, waren jetzt gerade auf dem Geburtstag auch gewesen. Ich finde jetzt auch so diese bodenständigen Macher im Berufsleben, Clemens Tönnies, den ich auch, der auch bei meinem Geburtstag gewesen ist, wie der Thomas Polik auch, der singt gerne, hat auf meinem Geburtstag gesungen und wie der, man kann über Fleisch und das und der denken, aber so ein hemdsärmeliger, toller Mensch, der ein unvorstellbares Unternehmen aus dem Nichts, aus einer Metzgerei aufgebaut hat, das fasziniert mich. Und da habe ich das Glück gehabt, auch den Zetsche von Daimler oft kennengelernt.
Wie sind so Leute im Sport? Sind die dann auch im Unternehmen, dass die sagen, hol mal den Ball oder hier Schläger, Eisen 5 oder können die auch nicht verlieren?
Die können nicht verlieren, aber haben keine Chance, weil sie dieses, die sind halt in ihrem Beruf, in ihrer Karriere groß geworden, 18, 19, 20 und da hatten wir nur eins im Kopf, Sport, Hockey, Ball, Spielen und die sind uns eigentlich dann davongezogen und wenn du mit deiner Sportkarriere aufhörst, fällst du eigentlich in ein tiefes Loch und dann ist derjenige, der bei dir in der Klasse war, selbe Stufe, ist dann vielleicht Vorstandsvorsitzender bei einer Bank oder irgendwo was anderes. Du fängst eigentlich bei Null an, aber du, das Schöne ist, dass es gibt einen Kreis von Ex-Sportlern, die in der Wirtschaft sehr gut angesehen werden und wo die Wirtschaftsjungs sich gerne mit dir treffen. Und das ist was
Schönes. Und da seid ihr denen über, in der Technik, beim Ball am Beispiel?
Beim Skifahren, in vielen Dingen, Ball, beim Golfspielen. Aber trotzdem gibt es Turniere, wo du dann praktisch eingeladen wirst, das sind meistens Charity-Turniere. Und dann spielst du mit dem Carsten Knobel, Henkel-Vorstand, der war jetzt auch auf dem Geburtstag. Also du lernst eben auch die absoluten Top-Wirtschaftsmanager des Landes. Ich habe die praktisch alle hier bei mir im Handy, kann denen schreiben und zwei Minuten später gibt es eine WhatsApp. Und wenn du normalerweise da rankommst, das dauert ewig über das Sekretariat und so weiter. Wir sind eine große Sport-Wirtschafts-Clique in diesem Land.
Stefan, hättest du das gerne, alles, was du jetzt erzählst, im Fußball gerne erlebt? Oder bist du froh, dass du es im Hockey erlebt im Hockey. Hast?
Nein. Ich bin froh, dass ich in der Zeit 80er, 90er Jahre erlebt habe. Ich bin froh, dass ich das ich hätte mit Instagram oder wenn es diese Plattform gegeben hätte, wesentlich mehr Geld verdient mit meiner Sportart. Aber ich war froh, ich konnte auf der ganzen Welt meiner Leidenschaft, meinem Sport nachgehen und hatte im privaten Bereich extrem viele schöne Momente, die ich vielleicht, wenn du in eine Diskothek gehst oder in Köln in Wartesaal oder in Mallorca, wenn es das gegeben hätte, hättest du nicht diese Freiheit gehabt. Und ich bin froh, in einer Sportart groß geworden zu sein, wo du dich selbst auf dem Spielfeld innerhalb, wir waren eine Mannschaft, so also, und dieses Egoistische, was wir jetzt im Fußball haben, diese Ich-AGs, dieser Druck und die Angst zu versagen, also ich bin froh, kein Fußballer gewesen zu sein, sondern ich habe meinen Hockeysport geliebt und liebe ihn noch heute.
Ist tatsächlich was dran, dass man auf dem Golfplatz gut Geschäfte anbahnen kann?
Ja, du bist halt 4 bis 6 Stunden eng mit Menschen zusammen. Und du merkst, genauso auch wenn du einen Tag, wir gehen zusammen Skifahren, dann lernst du einen Mensch schon kennen und hast ein Gespür dafür. Also Geschäfte anbahnen, das ist, du spielst ein Turnier, wirst in einem Flight eingeworfen, dann ist vielleicht der Bankdirektor da, dann kriegst du vielleicht leichter einen Kredit oder hast irgendwann eine andere Möglichkeit. es hilft, aber es hilft, du bist bei du und hast dann leichteren Zugang dann dazu.
Kann ich vielleicht nur einschreiten gerade? Ich würde sagen, jeder, der Geld hat und der Golf spielt, der möchte in Ruhe Golf spielen und möchte da nicht auf Geschäft angesprochen werden. Also von daher, ich glaube, das ist ein wenig überbewertet, der Golfplatz. Und du hast es gerade gesagt, Stefan, man lernt Leute kennen, aber das Geschäft sollte man sicherlich nicht auf dem Golfplatz machen und auch nicht.
Auch nicht am 19. Loch.
Auch nicht am 19. Loch, genau.
Ja. Das ergibt sich, lass uns mal telefonieren irgendwann oder wir gehen mal essen, wenn du dir, das Wichtigste ist, dass du dir sympathisch bist und dass du auf dem Golfplatz miteinander klarkommst, dann hast du einen Draht füreinander und aus diesem Draht entsteht vielleicht was.
Das kann ja auch umgekehrt sein, dass man merkt, was das für ein Eimer ist, der da mit einem spielt und den möchte ich nicht wiedersehen. Ne?
Genau.
Hat sich schon manches geklärt.
Das passiert relativ häufig auch.
Du hast es gerade angedeutet, das war ein Schritt ins Ungewisse. Als sehr, sehr erfolgreicher Sportler, der erste Profi in deiner Sportart, wie man so sagt, dann ins zweite Glied zurückzutreten als Manager. Man hat vielleicht mehr Macht, mehr Einfluss, aber man steht nicht mehr im Rampenlicht, wie das früher war. Wie kompensiert man das?
Auch ein Lernprozess. Ich werde jetzt 64 und bin immer noch irgendwo erstaunlicherweise, wenn ich jetzt gerade Ball des Sports oder Sportpresseball, stehen Leute vor den Hotels, wo die bekannten Sportler oder Schauspieler untergebracht werden, stehen Frauen oder Männer vor dem Hotel und haben Bilder von mir, von meiner aktiven Zeit und bitten mich um ein Autogramm.
Die erkennen dich also wieder, das ist doch schön.
Das ist eigentlich faszinierend. Das ist eine Randsportart, du weißt das. Und die habe ich vor 30, 40 Jahren gemacht. Ja. Und da steht dann einer, Herr Blöcher, können Sie bitte, darf ich ein Bild mit Ihnen machen? Können Sie bitte hier unterschreiben? Und da mache ich das selbstverständlich gerne. Hm. Es hilft natürlich auch, dass ich durch Mallorca bunte, schöne und reiche, das hat natürlich auch zu dieser Legendenbildung beigetragen, aber auch jetzt natürlich hier der Job beim SVW in Wiesbaden und der Britta Arena, da stehst du ja auch wieder im Fokus. Das ist auch so ein gewissen Antrieb, Narzissmus, Antrieb in der Öffentlichkeit was zu bewirken. Das haben ja viele Ex-Sportler, die das Instagram-mäßig sehr professionell machen und sehr gut machen. Aber für mich ist das immer noch nach wie vor ein Antrieb. Und unser Präsident hier, auch der,
Markus Hahnkammer,
wie der von seinem Vater das Unternehmen zu einem Weltkonzern aufgebaut hat. Und ich erlebe ihn in den Aufsichtsratssitzungen vom Verein oder im Trainingslager, wenn wir zusammen sind. Das ist schon faszinierend, wie der klar strukturiert das Unternehmen SVW in Wiesbaden, den Verein, oder auch das Unternehmen Britta sehr erfolgreich führt.
Stefan, unsere Kunden haben einen sehr hohen Anspruch, was Nachhaltigkeit betrifft. Wenn ich mir so ein Stadion angucke, Flutlicht, Rasenheizung, wie sieht es bei euch mit Nachhaltigkeit aus und wo ist so deine Vision vielleicht ins Jahr 2030 gesehen? Ist da noch viel Potenzial oder meinst du, habt ihr sehr viel schon ausgeschöpft, vor allem ja auch, und dafür Glückwunsch, ihr habt ja den, also habe bei dem Unternehmerwelt-Umweltprogramm oder bei dem Umweltprogramm teilgenommen, Ökoprofit. Mhm. Und von daher gibt es da noch Potenzial bei euch.
Ja, wir haben sogar eine junge Dame eingestellt, Leonie. Leonie ist für den Verein bei uns für Nachhaltigkeit zuständig. Das ist aber generell, dass der DFB oder die DFL sagen, jeder Verein muss jemand haben, der für Nachhaltigkeit arbeitet. Pfandbecher, Flutlicht, Flutlichtauflage, es ist strahlenblauer Himmel und das Flutlicht brennt, versteht kein Mensch, aber um die hohe Qualität, keine Schattenbildung wegen der Sonne, hohe Qualität für die Fernsehbilder zu garantieren. Aber es gibt viele Bereiche, Rasenheizung, Wasser im Sommer besprengen, wenn keine Spiele sind. Das sind viele Punkte, wo man dran arbeiten kann. Oder wie fährt man zu Auswärtsspielen? Fährt man mit dem Zug? Fliegt man? Werden Fahrgemeinschaften gebildet und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedenste Sachen, Mülltrennung und. Und das macht die Leonie bei uns hervorragend.
Vielen Dank, Stefan Blöcher und Oliver Vogt.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.
Abel, Polig und Partner. Ihr unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter seit 1996.